ARD. Talk mit Tees.
Die war sehr, sehr süß. Sie haben einen Schock. Setzen Sie sich hin. Sie müssen sich hinsetzen. Sie haben einen Schock. Ich so, es geht schon, gute Frau. Und habe ich mir dann die Haare lang wachsen lassen mit meinem kleinen Totenkopfohrring. Und mein Opa hat sehr, sehr gelacht, gesagt, ich sehe aus wie ein Weihnachtsbaum. Dann haben die mich letztens angerufen, ob ich denen eine gute Nachtgeschichte vorlese. Und da habe ich zwei Freunden von mir eine gute Nachtgeschichte vorgelesen, übers Telefon. Du siehst einen Berg am Horizont, aber du weißt nicht, wann wirst du diesen Berg erreichen. Sind es 4 Tage? Ist es ein Tag? Es hat auf der anderen Seite auch eine Schönheit, sich zu outen, zu sagen, ich brauche gerade Hilfe und dafür kann ich das und das.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich stelle euch gerne Facetten vor von Menschen, die wir alle kennen. Wie zum Beispiel in dieser Folge Benno Fürmann, einer der meistbeschäftigten Schauspieler in Deutschland. Damals hatte er den Durchbruch als Boxer in die Boogie-Scholz-Story. Er hat in Hollywood gedreht, Sin Eater, die Seele des Bösen. Und ihr kennt ihn aus Babylon Berlin. Da ist er Oberst Günther Wendt, der Regierungsrat und Chef der politischen Polizei, der mit der Narbe im Gesicht. Außerdem ist Benno Fürmann leidenschaftlicher Naturschützer. Wir sind in Berlin zusammengekommen und es war eigentlich ganz lustig. Ich habe auf ihn gewartet zum verabredeten Zeitpunkt. Und hab gewartet und hab gewartet. Irgendwann mal ein Telefonat. Nein, er ist immer noch nicht da. Sein Management, verstehe ich nicht. Ich habe vor einer Stunde mit ihm telefoniert. Er freut sich und hat gesagt, er müsse gleich los. Er hatte sich dann im Endeffekt um eine Stunde vertan. Und als er das feststellte, ist er dann mit dem E-Scooter durch Berlin gepäst. Er hatte kein Taxi bekommen, flog dann mit wehendem Mantel in den Eingang hinein und überreichte mir gleich als Entschuldigung ein Berliner Marzipanbarren. Und schon war ich gar nicht mehr böse. Freut euch auf einen interessanten Talk. Wir haben uns wunderbar treiben lassen. Er hat von entscheidenden Momenten seines Lebens erzählt. Dazu gehört auch ein Unfall zum Beispiel. Von Dingen, die er gar nicht kann. Er hat erzählt von New York, wo er auf der Schauspielschule war. Oder aber auch von Patagonien. Er reist ja sehr gerne und sehr viel. Und er berichtet davon, wie schwer Naturschutz sein kann, weil es da keine eindeutigen Antworten gibt. Ihr hört das gleich am Beispiel der Ostsee, die sich gerade stark verändert. Einer mit vielen Facetten. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR 3.
Benno Fürmann ist da.
Hallo.
Benno, muss erstmal durchatmen.
Ich bin so hierher gerast. Ich war so spät dran. Es tut mir leid. Ich habe warten lassen. Ich gebe es zu. Es tut mir wirklich leid. Ich habe dir aber ein Marzipanbrot mitgebracht. Sind wir bei Sie? Entschuldigung.
Nein, du.
Ja.
Also ich bin gerne. Wieder Kapitän, mit dem du neulich an Bord warst auf der Ostsee. Hör mal, ich bin hier der Kapitän. Hier wird geduzt.
Genau. Gut, mein Kapitän.
Hier wird geduzt. Ja, es war die illegalste Fahrt deines Lebens durch Berlin gerade.
Ehrlich gesagt, ich kann das jetzt hier nicht öffentlich wiedergegeben, was ich gerade gemacht habe. Aber sonst hätten wir dieses Interview gar nicht führen können. Insofern ist es ja manchmal eher eine Frage, nicht was es erlaubt und was nicht, sondern was manchmal heiligt der Zweck die Mittel.
Ja, ja, also ich meine, alle sind froh, dass du da bist. Und von daher wird auch die Verkehrsüberwachungsbehörde in Berlin
8 Augen zudrücken heute.
Alle.
Für die Überwachungskameras.
Alle. Gut, du hast ja gar kein Auto hier in Berlin, oder? Nee. Oder hast du ein Auto?
Nein. Ich habe überhaupt kein Auto mehr.
Jemals gehabt? Nein, du hast
früher. Ja, ja, gerne. Okay, okay. Ich fahre sehr, sehr gerne Auto.
Ja.
Bin immer gerne, auch gerade früher, dann nach Drehtagen manchmal noch durch die Nacht gefahren. Einfach so. Mittlerweile denke ich, warte mal, jetzt fossile Brennstoffe einfach so. Mhm. Da hat sich schon ein bisschen was geändert. Aber die Lust an der Bewegung, am Gleiten, die ist natürlich immer noch da.
Kann man mit einem Scooter geblitzt werden? Also haben Klar. Die vorne das Nummernschild?
Ja, ja, ja.
Die haben, ne?
Jedes,
der Fahrräder ja nicht, mit dem Fahrrad ja nicht.
Nein, aber jedes motorisierte Gefährt hat ein Nummernschild, soweit ich weiß.
Ja, ja, ich glaube auch.
Das würde auch Sinn machen. Okay. Ja.
Ja, gucken wir mal, was da noch kommt.
Ja.
Alles so, weißt du?
Harre der Dinge. Ist jetzt eh, wie es ist. Das Kind ist tief in den Brunnen gefallen.
Okay.
Ungläubige
Gesichter.
Bist jetzt
bei Luft, jetzt kannst du noch mal trinken erstmal. Ja. Ich trinke auch mal. Weißt du, so ein bisschen. Cheers. Man hat ja immer das Gefühl, man muss sprechen und kommt nicht so wirklich zum Trinken. Und nach einer Stunde merkst du, das Glas ist noch komplett voll.
Ja. Wohl dem, der das sagen kann. Das Glas ist noch komplett voll.
Ja, aber
nichts mit halb leer.
Du bist eher, schätze ich, Optimist.
Nee, ich finde, ich bin, glaube ich, eher pragmatischer Mensch, der sich in der Hoffnung übt, weil ich glaube, dass die Zuversicht etwas ist, was uns nicht geschenkt wird, sondern das hat auch was mit einer Geisteshaltung zu tun. Mhm. Manchmal habe ich schon eine Tendenz, pessimistisch zu sein. Ich finde, so lebt sich's aber nicht gut. Aber zwingende, realistische Situationen kann ich mir ja nicht weg positiv denken, sondern die sind ja so, wie sie sind. Und dann ist halt eine Frage, wie man damit umgeht. Aber ich finde immer, Optimismus ist so ein bisschen die naive Schwester von der Zuversicht.
Kann man Zuversicht trainieren?
Ich glaube schon.
Wie trainierst du es?
Indem ich mir immer wieder bewusst mache, dass mich das Leben jetzt hier haben will, im Hier und Jetzt. Dass ich gut beraten bin, die Dinge anzunehmen, die mit mir passieren, die mit uns passieren, anstatt mir Dinge anders zu wünschen, da würde ich am Leben vorbeileben. Und insofern ist das eine Art, die mich manchmal Kraft kostet, mich immer wieder neu auszurichten, mich versuchen positiv auszurichten, eine Situation anzunehmen, mich einer Situation wirklich zu öffnen, auch wenn sie kompliziert ist, auch wenn sie wehtut, auch wenn sie vielleicht Schmerzen impliziert. Habe ich ja keine andere Wahl, als das anzunehmen, was ist. Ich
glaub, an welche Situation denkst du jetzt? Also
an alles.
Aus letzter Zeit?
Nein, nehmen wir ein
Annehmen ist ja immer so schwer, genau. Weil es so allgemein ist. Genau. Viele tun sich so schwer mit diesem Akzeptieren, Annehmen, sagt die Psychologin.
Ja.
Wie?
Na, das ist ein geliebter Mensch, der sich trennt oder stirbt. Es ist eine Krankheit, die du nicht möchtest, die dein Leben nicht zum erstmal Positiven verändert auf der offensichtlichen Skala. Es ist Verkettung von klimatischen Umständen, die jetzt unseren Planeten nicht mehr entspannen lassen und nicht vor Artenvielfalt strotzen lässt, sondern es ist eher das Gegenteil der Fall. Und da zu sagen, okay, das ist so. Und trotzdem versuche ich für mich, mein Licht zu nähren und nicht noch mehr Dunkelheit in die Welt zu bringen. Mhm. Das ist ja eine Kunst und ich glaube, die fällt manchen von uns in den Schoß, den meisten aber nicht, mir sicherlich nicht.
Du hast immer dafür arbeiten müssen auch.
Naja, habe ich jetzt als Kind dafür arbeiten müssen. Ich glaube, so die Selbstkultivierung, dass man ein paar Bücher gelesen hat, dass man für sich Entscheidungen trifft, was ist denn wichtig? Welcher Mensch will ich denn sein? Die Frage habe ich mir, mit 10 habe ich mir nicht die Frage gestellt, welcher Mensch möchte ich denn heute sein? Was finde ich denn, wo ist denn mein Wertekatalog?
Das klingt jetzt fast wie Pittiplatsch.
Ich bin auch ein großer Fan von Pittiplatsch.
Wer ist kein großer Fan von Pittiplatsch? Also einige werden vielleicht nicht wissen, wovon wir reden, aber Pittiplatsch war, er war sie eine Ente?
Eine Ente.
Eine Ente, oder?
Ja, ja,
aber sah gar nicht aus wie eine Ente.
Ein schwarzes Entlein, ne?
Moment, aber sah sie aus wie eine Ente? War Pittiplatsch nicht? Nee, Pittiplatsch war die.
Stimmt.
Wer war denn die mit diesem großen runden Kopf und
ich denke, groß und dunkel. Also so ein,
ja, aber
so
ein sah nicht aus wie eine Ente. Denn eine Ente gab es da auch und die hieß aber irgendwie anders.
Schnatterinchen. Stimmt, Pittiplatsch war überhaupt keine Ente.
Ja. Wir reden also vom DDR-Sandmännchen gerade, was wir beiden auch nur immer über die Grenze natürlich sozusagen mitbekommen haben, denn du bist in West-Berlin aufgewachsen.
Genau. Und du in Lübeck.
In Norddeutschland, ja, Lübeck und so. Deswegen, wir konnten es sehen im Fernsehen.
Genau, unser Ostfernsehen war so schlecht im Fernsehen. Deshalb haben wir die Ente als Ameise gesehen. Und die andere einfach nur als Holzfigur.
Ja.
Er war dunkelbraun auf jeden Fall.
Ja, Pittiplatsch.
Verzerrte also Wahrnehmung der Vergangenheit.
Gut. Wie kamen wir jetzt gerade zu Pittiplatsch?
Weil ich gesagt habe, als Zehnjähriger habe ich mir nicht über meinen Wertekatalog wirklich Gedanken gemacht, sondern irgendwie, was ist, wo geht's, was kommt auf den Weihnachtswunschzettel und wo geht's hin in den Urlaub und findet mich Daniela auch süß?
Ah, was macht Daniela heute?
I don't know this.
Bist du ein Weihnachtstyp?
Ja, was ist, wie sieht denn der klassische Weihnachtstyp aus?
Also einer, der sich immer freut auf diese Zeit, der dann auch ganz bewusst diese vielleicht 4 Wochen vorher auch extrem genießt, sich auch mal den ein oder anderen Weihnachtsfilm vielleicht anschaut.
Dann bin ich
zu Hause, ganz viel Lametta zu Hause, damit die Menschen, die in der Straße vorbeigehen, schon sehen, ach guck mal, da oben hat er mal ein hübsches Fenster geschmückt. Das ist ein Weihnachtstyp.
Da wohnt Santa Benno. Dann bin ich kein Weihnachtstyp, nach dieser Definition.
Nein, das ist auch extrem Weihnachtsfreak dann.
Ja, und ich freue mich auch, dass irgendwie wir jetzt nur noch den Kindern was schenken. Und dieser Vorfilm zum Hauptfilm, den finde ich immer wahnsinnig anstrengend, natürlich. Denn was, es ist ja dann auch einfach so ein Schenken ist ja sowas Schönes und
Anstrengendes
auch. Und Anstrengendes. Und wenn du aber merkst, dass du Menschen Freude machst, ist das ja das Schönste, was du machen kannst mit deiner Zeit. Auf der anderen Seite ist das natürlich so eine hochgepeitschte Kommerzschlacht, die wir feiern. Was kann man kaufen? Was könnten die Kinder wollen? Was ist angemessen? Bestelle ich oder gehe ich selber kaufen? Ja. Und das macht mir natürlich überhaupt keinen Spaß. Und
wenn schon gar keine Wünsche existieren bei den Kindern, sondern sie müssen dann noch einen Katalog durchwälzen, um irgendwas zu finden.
Ist das so? Ich bin ja nicht dabei. Ja. Ich kriege immer
Habe ich schon erlebt, ja? Auf jeden Fall, ja.
Kriegt dann von meinem Schwager und meiner Schwägerin, also die Kinder von der Tante und Onkel meiner Tochter, da kriege ich dann immer was so gehen würde, was Freude machen könnte.
Für deine eigene Tochter?
Nein. Ich frage die Tante meiner Tochter, was ich meiner Tochter schicke. Der Vater, der ich immer sein wollte.
Da hätte ja sein können, dass du so ein totaler Loser-Typ bist, weißt du? Also wenn Weihnachten kommt.
Nee, zum Glück nicht. Ja, ich bin sicherlich ein Loser-Typ in manchen Gebieten, aber da weiß ich, da finde ich schon den direkten Weg zu meiner Tochter.
Aber jetzt wird's interessant.
Ja.
Na, aber das hast du jetzt nur so gesagt. Wo zum Beispiel hast du mal abgelost? Also was würdest du sagen?
Wo ich richtig abgelost? Ja. Ich bin zum Beispiel echt schlecht mit Hightech, mit IT und so ein Zeug.
Ja.
Also wenn du jetzt irgendwie einen neuen Computer einrichten oder Apple TV, na, das geht noch, das habe ich hingekriegt. Aber so Sache, wo es um Sachen geht, die nicht nachvollziehbar sind für mich, die sind natürlich nachvollziehbar, wenn du einen digitalen Zugang zur Welt hast und irgendwie dich mit den ganzen Tastenkombinationen an deinem Computer besser auskennst als ich. Da macht es sicherlich Spaß, effizient zu sein. Ich mache mir bloß nie die Mühe, mal auf die zweite und dritte Ebene kommen zu wollen, sondern ich habe so meine Basics und damit komme ich durch den Alltag. Aber ich glaube, ich bin teilweise wesentlich älter, als ich aussehe.
Ja, also gut, das mit dem PC und so, das klang so ein bisschen wie die Kenntnisse meines 85-jährigen Vaters.
Ja, also, und so fühle ich mich manchmal einfach.
Ja, aber muss man das haben? Nein, man muss es überhaupt nicht haben.
Solange es den Freunden von mir Spaß macht, mir beim einen oder anderen zu helfen, ist das in Ordnung. Manchmal habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen und versuche dann, mich auf meine Art erkenntlich zu zeigen. So wie hier für mein Zu-spät-Kommen, wenn ich dann den beiden habe ich, mein guter Freund Till, der ist wahnsinnig gut mit allem Digitalen. Und dann haben die mich letztens angerufen, ob ich denen eine gute Nachtgeschichte vorlese. Und da habe ich zwei Freunden von mir eine gute Nachtgeschichte vorgelesen, übers Telefon.
Also keinen Kindern, sondern den Freunden.
Erwachsenen.
Also Erwachsenen.
Meine Kragenweite.
Welche hast du gelesen? Welche Geschichte?
Was habe ich denn gelesen? Ich habe, glaube ich, gelesen, das war damals aus Stoner. Von, wie heißt der, James William? William James.
Okay, ja.
Er hat auch geschrieben, Miller's Crossing.
Mhm.
Dieser wunderbare Autor, der posthum so berühmt wurde und der unheimlich genaue Beobachtung von Menschen, die du auf den ersten Blick übersiehst und die dann in der Tiefe sich ganz, ganz entfalten.
Okay.
Wunderschön. Stoner und
aber offensichtlich langweilig genug, dass sie einschlafen konnten dann auch.
Es gibt ja so einen Einschlafen-Podcast. Als ich nicht schlafen konnte, hat mir den eine Freundin empfohlen. Da habe ich mal eine Folge gehört und da hat er Nietzsche vorgelesen. Oder war es Kant? Mhm. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall fand ich das
beides
total
lustig. Eine
ja, weil du hast
Schlafdroge.
Beides eine Schlafdroge. Im falschen Moment ist das halt zu viel Information, ne? Das geht auch da ums Timing. Und die Idee fand ich relativ brillant, jemanden zu überfrachten zum Ende des Tages. Ich habe das dann aber auch nicht, ich habe dann doch zu viel drüber nachgedacht, muss ich sagen. Also bei mir hat das Einschlafmäßig nicht funktioniert. Aber genau, also da in diesen Bereichen fühle ich mich losermäßig. Und ich finde das ja auch schön, wenn man miteinander so vernetzt ist, dass sich jeder dann, es hat auf der anderen Seite auch eine Schönheit, sich zu outen, zu sagen, ich brauche gerade Hilfe und dafür kann ich das und das.
Ja.
Und das ist ja dann auch schön, auf diese Art in Kontakt zu sein. Gleichzeitig geht es bis zum gewissen Punkt, du willst ja auch nicht der Typ sein, der permanent Basics irgendjemand dafür braucht, sondern es ist ja ganz gut, möglichst lange selbstständig zu sein und da habe ich manchmal, wie gesagt, das Gefühl, ey, Benno, ein bisschen mehr kannst du dich jetzt anstrengen.
Ja.
Copy und Pasten mal regelmäßig trainieren.
Das ist aber gar nicht schlimm. Ich glaube, unter FreundInnen ist wirklich das Schönste, was man machen kann, ist jemandem mit der IT zu helfen, weil es selbst ja so mühelos ist.
Also bist wer du sich gut ein bisschen, damit?
Ich bin normal gut. Mhm. Aber es ist so schön, Menschen zu helfen, weil es so einfach ist. Schwieriger wäre, kannst du mir beim Umzug helfen? Das ist nicht so schön, wie bei der IT helfen.
Und man ist trotzdem der große Held. Ich fände es wesentlich schöner.
Weil ich zu helfen.
Ja, genau, weil ich da genau weiß, guck mal, die Kiste greife ich hier und da. So wird die in der Balance gehalten und dann nehme ich noch die und dann trage ich die in den zweiten Stock. Wenn du mich fragen würdest, dir bei IT zu helfen, dann würde ich, das wäre ein wahnsinniger Stress. Dann würde ich dir, weil du wirkst ja wie ein sehr, sehr netter Mensch, helfen wollen. Und ich sitze dann total gestresst vor einem Screen und denke, aber wie geht denn das jetzt mit helfen? Der Wunsch ist da. Ja. Aber was ist der Weg zu, wie könnte der Weg zur Erfüllung des Wunsches denn aussehen?
Aber guck dir dich an, guck dir mich an.
Ja.
Ich, so ein Spargeltarzan hier.
Ja. Dafür kannst du mir bei IT helfen.
Natürlich,
ich würde dir dafür
mit
gerne
IT
bei deinem
ganz gut.
Und du, also wir müssen jetzt nicht unbedingt Nummern austauschen.
Also du, der doch schon immer diese kräftige Statur gehabt hast, weil du ja auch, glaube ich, nach der Schule gearbeitet hast als Türsteher, du hast auf dem Bau gearbeitet.
Also, ja, aber der
du hast
Türsteher,
dir deine Muskeln erhalten von damals.
Die habe ich mir erhalten, versuche ich mir zu erhalten. Ich habe immer gerne Sport gemacht. Aber Türsteher, ich war jetzt nicht der Rauschmeister, sondern ich war der Selector.
Ah, und ich hatte Selector. Hieß das damals auch schon Selector?
Damals haben wir einfach gesagt Türsteher. Aber ist immer, ich war nicht der Typ, der die Leute dann von drinnen nach draußen befördert hat oder da vorne sich kloppen sollte, aber natürlich waren die Grenzen fließend, weil die Leute, die ich nicht reingelassen habe, waren die Leute, die prinzipiell auch natürlich keinen Bock hatten, nicht von mir reingelassen zu werden. Und mein großer Kumpel war nicht immer da, insofern waren das fließende Übergänge, aber das war nicht der Job, für den ich jetzt eigentlich tagtäglich MMA hätte trainieren müssen.
Hattest du damals auch schon so, du hast jetzt kahl geschoren, hattest du es damals auch schon oder hattest du mal richtig lange Haare?
Ich hatte lange Haare zu der Zeit.
Ah, ja,
also ich hatte tolle,
ja.
Ich hatte eine tolle mit schön viel Grease, das hat mir gut gefallen und die Hose auf 7/8 und Docs mit Stahlkappen, dann kam danach, die Lederjacke war natürlich immer dabei. Da kam danach die Jeansweste über die Lederjacke, die Lederhose dazu, Schlanglederschuhe, weil ich ja dann auch mein Motorrad hatte und das stilecht fand natürlich und diese Motorradwelt mit allen Insignien mich sehr, sehr gezogen hat. Und da habe ich mir dann die Haare lang wachsen lassen mit meinem kleinen Totenkopf-Ohrring und mein Opa hat sehr, sehr gelacht, gesagt, ich sehe aus wie ein Weihnachtsbaum.
Da bist du wieder bei Lametta.
Ja,
also aus wie ein Weihnachtsbaum.
Ja, mit viel Lametta behangen. An jedem Finger ein Ring und sehr, sehr geschmückt das Wesen mit 19.
Ja. Heute hast du kein Motorrad mehr.
Heute habe ich kein Motorrad mehr.
Warum?
Ich habe das damals verkauft, um nach New York zu gehen, an die Schauspielschule. Und ich konnte mir das ja sowieso nur leisten, weil ich ein bisschen was geerbt habe.
Ja.
Wer kann sich schon mit 19 eine Harley Davidson kaufen,
okay,
wenn es auch noch eine Sportster war?
Durch den frühen Tod deiner Eltern, deine Mutter sehr früh gestorben.
Die kam da von meinem Großvater.
Die Erbschaft kam vom Großvater.
Ja, ja. Und das war das Erbe, was meine Mutter dann bekommen hätte. Mhm. Und dafür habe ich mir dann ein Motorrad gekauft, was natürlich sehr lustig war, weil alle meine Kumpels sind noch U-Bahn gefahren oder eine Vespa, wenn es mal hochkam. Ja. Und ich hatte dann so ein abbezahltes, schwarz-chromiges Ding aus Amerika, was mir viel, viel Freude bereitet hat. Mhm. Die habe ich dann verkauft und dann ging es nach New York. Und dann habe ich, als ich wiederkam, so in meinen 30ern nochmal so eine Ducati-Phase. Mhm. Da bin ich gerne eine Monster gefahren und eine GT. Und dann habe ich mich irgendwann mal so richtig hingelegt. Das war in Berlin am Anhalter Bahnhof, weil Engländer aus heiterem Himmel mir in die Spur gefahren sind. Ich kann mir das nur durch eine englische Optik erklären, dass die sich auf der richtigen Seite der Straße wähnten.
Ja,
waren sie aber nicht. Ich konnte dann irgendwie noch runterschalten, bin trotzdem reingerauscht, über die Motorhaube geflogen, irgendwie ganz gut gelandet. Ich erinnere mich noch, dass eine Frau immer sagte, Sie haben einen Schock, setzen Sie sich hin. Ich bin immer aufgestanden, wollte die Polizei anrufen weil wir das ja irgendwie regeln mussten und gleichzeitig mit den Engländern kommuniziert, die bleich waren. Also selbst für Engländer waren die nochmal extra bleich. Und dann hat mich die Frau immer sanft runtergedrückt. Ich so, ja, ich setz mich hin. Und dann, Moment, ich muss aufstehen. Dann habe ich mit der Polizei gesprochen. Die war sehr, sehr süß. Sie haben einen Schock. Setzen Sie sich hin. Sie müssen sich hinsetzen. Sie haben einen Schock. Ich so, es geht schon, gute Frau.
Ja.
Und dann kam die Polizei und ich habe für die Engländer übersetzt. Und irgendwie war das alles sehr, sehr sweet. Und das Motorrad konnte ich nicht mehr fahren. Bin dann um die Ecke, als das alles, als die Formalitäten besprochen waren, bin ich um die Ecke ins Café vom Kumpel und da habe ich mich hingesetzt, weil ich gemerkt habe, wie, wenn man so alles geregelt hat, dann kommt ja das Adrenalin, dann kommt ja der Zittermann. Da habe ich gemerkt, dass bei mir ein bisschen das Espenlaub sehr, sehr wehte durch meinen Körper.
Da warst du 30.
Da war ich so 35. Ich glaube, meine Tochter war 3. Oh. Das sage ich deshalb, weil ich mir damals gesagt habe, ich fahre jetzt nicht mehr Motorrad, bis meine Tochter 18 ist. Außer im Urlaub habe ich mir immer gerne Maschinen geliehen, Motorroller oder Motorräder. Mhm. Aber zu Hause im Alltag mache ich das nicht mehr. Mhm. Und jetzt ist meine Tochter 18 und jetzt mache ich so Sachen wie heute dann gerne, dass ich dann so E-Roller für ein Hausgebrauch, das mag ich gerne, weil man kann sich so schön durchschlängeln.
Das war ja Jahre nach deinem anderen großen Unfall, den du mal gehabt hast, beim S-Bahn-Surfen.
Ja.
Das ist lange her.
Das
also
ist
da
sehr
warst
lange
du,
her.
Was weiß ich, Teenager halt.
Ja.
Bist du danach anders mit Gefahren umgegangen, als dir da was passiert ist? Lebst du seitdem?
Ich habe die S-Bahn-Türen danach zugelassen. Und die U-Bahn-Türen auch. Soll man ja auch. War ja nicht meine schlauste Idee. Ich war auch kein S-Bahn-Surfer. Ich war einfach jung und voller Übermut und hatte wahrscheinlich 1,3 im Turm, weil wir auf einer Party waren und zu einer weiteren Party wollten. Und da habe ich halt während der Fahrt die Tür aufgerissen und den Fahrtwind angeschrien. Und dann hat es Tonk gemacht. Und dann lag der kleine Benno auf der Strecke. Und das war ja...
Entschuldigung, geht das heute noch?
Nee,
Tür, okay.
Ich
aber gesagt, du hast während der Fahrt die Tür aufgemacht.
Ja, und hing quasi so surfermäßig, obwohl ich kein S-Bahn-Surfer war, hing ich da, bis dann diese Ampel oder was auch immer kam und ich da gegengedonnert bin. Genau, also das habe ich nicht und das auch bitte nicht zur Nachahmung, weil das war nicht in der Skala eine meiner Top 3 besten Ideen.
Mit Glück geht das vielleicht auch heute gar nicht mehr. Ich bin nicht sicher, ob man die Tür wirklich während der Fahrt aufmachen kann.
Es wäre nicht schlimm, wenn es nicht gehen würde.
Es wäre schlimm, wenn es nicht gehen würde?
Es wäre nicht schlimm.
Es wäre nicht schlimm, wenn es nicht gehen würde. Jetzt verstehe ich es auch. Das ist eine doppelte Verneinung, ist wirklich die höchste Herausforderung im Deutschen. Was ich ja sehr interessant finde, ist,
anspruchsvolle.
Du hast ein Notizbuch dabei, das du auch vor dir hast. Und ich frage mich gerade, was steht da drin? Weil du hast es aufgeschlagen.
Und nie wieder reingeschaut.
Eine sehr ordentliche Handschrift,
Findest du?
Ja, das finde ich ganz toll.
Ja,
ich habe es ein bisschen verlernt, dieses Handschriftliche. Ich kann relativ ordentlich schreiben. Ich finde meine Schrift hässlich aber. Und die Schrift sieht aber, finde ich, sehr schön, sehr gleichmäßig aus. Aber was hast du da aufgeschrieben?
Das sage ich nicht, weil das ist ja.
Ach so, aber du hast es aufgeschlagen. Du sitzt
mir
gegenüber und hast es aufgeschlagen.
Genau, um Interesse zu wecken. Das sind ja so kleine Tricks, die immer funktionieren. Ich will mich einfach interessant machen.
Ja, ist dir gelungen?
Danke, danke. Und danke für dieses Kompliment mit der Schrift.
Ja.
Ich hatte ja früher eine 4 in Handschrift.
Oh.
Und dann musste ich Schönschrift machen, weil mein Vater war ja Lehrer. Und dann habe ich eine 1 bekommen. Und ich habe, glaube ich, mich noch nie so geärgert über eine 1. Weil die hat ja meinem Vater recht gegeben.
Ja, früher in der Schule, da musste man am Ende eines Diktats ja mal schreiben, Schrift, Doppelpunkt, Fehler, Doppelpunkt. Du auch?
Nee.
Ach, das ist, wir mussten immer das Diktat und dann war unten Schrift, Doppelpunkt, Fehler, Doppelpunkt.
Das ist ja schon so negativ im Ansatz, da die Fehler, Doppelpunkt.
Ja, na gut, aber beim Diktat geht es ja um Fehler.
I know, aber vielleicht hat man auch alles richtig gemacht. Also da Fehler auszuschreiben, finde ich, sendet so eine Negativ-Message, die ich nicht gut finde.
Aber ich sag dir, was passiert ist. Ich war sehr gut im Diktat.
Ja.
Und ich habe Schrift, Doppelpunkt, Fehler, Doppelpunkt geschrieben und habe beim F den kleinen Querstrich vergessen und es stand Tela, Doppelpunkt. Und ich habe eine 2 bekommen.
Weil man es mit R schreibt. Taylor.
Nein, so ist richtig. Schrift Dominik Taylor, Doppelpunkt. Wallisertal. Also, aber ist das nicht, das ist frustrierend für einen Schüler.
Ja. Wenn so auf der Schlussgeraden so ein blöden.
Ach, Entschuldigung, der ganze Text ist fehlerfrei.
Ja.
Und nur Taylor. Und seitdem lese ich nicht Schüler Tees, sondern Taylor Schüß. Das ist sowas. Hast du jemals einen Spitznamen gehabt? Bekommen von irgendjemandem.
Benno ist ein Spitzname.
Na ja, gut, aber das ist ja. Aber du heißt ja Benno.
Abkürzung.
Oder heißt du
Benjamin?
Benjamin, okay. Aber Benno ist Benjamin Mannion, so.
Ja.
Ist keine richtige
Abkürzung, kein Spitzname. Nee, ich hatte nie wirklich einen Spitznamen. Ich nenne mich aber, wenn ich mit Kindern Karten spiele oder Mensch, ärger dich nicht, dann nenne ich mich immer gerne Don Geilo.
Weil?
Weil es den Kindern Spaß macht. Ich so, und jetzt kommt Don Geilo. Bei Fische, da spielen wir kleine Fische, da musst du so Fische, die rausziehen, da habe ich gerne mit meinen kleinen Nichten und Neffen gespielt oder mit meinem, wie heißt das?
Fische angeln oder was ist das?
So wie, du ziehst Karten und kannst dann so lange ziehen, bis du den doppelten, bis du einen Fisch nochmal hast. Es gibt so acht unterschiedliche Fische. Ich glaube, es heißt kleine Fische. Es
ist ein super
Spiel. Und dann forderst du halt immer das Schicksal raus, indem du noch eine Karte ziehst, dann kriegst du vielleicht nochmal den gleichen in größer. Aber sobald du den doppelt hast, sind alle deine Fische futsch. Und dann macht's natürlich Spaß mit 5-, 6-, 7-Jährigen. So, und jetzt zieht man Don Geilo und noch eine kleine Karte.
Gleich schon ein kleiner Weihnachtstipp hier. Geschenktipp mit.
Ja,
Atlantica.
Kleine Fische,
kleine
ist ein
Fische.
Superspiel.
Hm. Ja. Wir kennen nur kleine Haie bisher.
Lange her.
Ja, hast du den gelesen? Oder wie hieß das?
Ich denke an Jürgen
so eine,
Vogel
ja,
und
ja, und ich denke, aber warum Rode? Hieß das so? Weil doch angeblich so ein Standardwerk für die SchauspielerInnen, die SchülerInnen, war wohl Der kleine Haie. Das war wohl so ein Buch.
Hä?
Wie der kleine Strohwasser im Latein. Ja, ich meine, dass das deswegen kleine Haie hieß.
Ich bin mir nicht sicher.
Aber da ging es auch um Schauspieler,
nee,
oder nicht?
Das geht um eine
Haie.
Szene, wo Jürgen dann irgendwie beim Vorsprechen ist und dann irgendwie, aber glaube ich gar nicht weiß, dass er beim Vorsprechen ist, sagt, was ist mit dem Stuhl? Wollt ihr jetzt den Stuhl oder nicht? Was ist mit dem Stuhl? Irgendwie so ein Ding. Und das finde ich dann so überzeugend und so reell, dass er dann aufgenommen wird, glaube ich, wider Willen, obwohl er das gar nicht geplant hat. Deshalb gibt's diese Schauspielkomponente, aber dass das basiert auf einem Schauspielleitfaden, das höre ich zum ersten Mal. Aber
das ist ja interessant. Du bist ja in New York gewesen.
Muss ja nichts heißen, dass ich das nicht
für
weiß.
Die Schauspielerei, da gab's das natürlich nicht.
Genau, da gab's nicht.
The Little Shark.
Little Shark.
Oder so. Gab's da nicht. Gut, was hast du gelesen? Du hast Stanislavski gelesen oder Uta Hagen oder so.
Na,
was war deine Lektüre?
Primär Strasberg gelesen.
Weil natürlich, du warst an der Liste.
Kannst du nicht mit Uta Hagen.
Nein, stimmt. Stimmt. Okay, ich gebe nur kurz mal einen, der kleine Haie. Ah, der kleine Haie, die Kunst des Sprechens. Das ist es wohl.
Ach so.
Das ist ein Buch, das heißt die Kunst des Sprechens. Und das ist wohl der kleine Haie. Und danach ist dieser Film benannt.
Aha. Ja. Guck mal an, danke.
Ja, ich hatte das im Hinterkopf.
Hab ich was gelernt, wusste ich nicht.
Der kleine Haie, allerdings mit EY natürlich, der Haie. Mhm. Danach ist wohl der Titel benannt. Weil viele sich gefragt haben, warum heißt der kleine Haie?
Ja.
Warum heißt dieser Film Kleine Haie? Ja. Und offensichtlich, vielleicht spielt ja auch eine kleine Rolle dieses Buch in dem Film. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Ich habe nie gestellt die Frage. Es gibt Filme, Small Little Creatures oder was weiß ich, oder?
Ja, ja.
Desperate Housewives. Hexen von Eastwick. Es gibt da eine Menge Ansammlungen von Menschen, die irgendwie betitelt werden.
Fische. Du bist leidenschaftlicher Naturschützer, hast dieses Jahr eine Doku gemacht, die es jetzt ja über Weihnachten dann zu sehen gibt, über die Veränderung der Ostsee durch all die klimatischen kleinen Katastrophen, die uns umgeben. Ostsee am Limit heißt es. Mhm. Und ja, du bist an Bord gegangen bei einem Fischer. Hast aber festgestellt, so das Leben an Bord eines Fischkutters, das ist jetzt nicht so unbedingt für dich gemacht, ne?
Na, ich fand das natürlich erstmal ist der Titel Ostsee am Limit Perspektivwechsel mit Benno Fürmann. Und dieser Perspektivwechsel ist mir wichtig, weil wir nicht versuchen, Alarmismus zu verbreiten, sondern eine Bestandsaufnahme und eine Einladung, die darin besteht, Menschen, die mit den klimatischen, mit den umweltspezifischen Veränderungen, mit den ökologischen und ökonomischen Veränderungen jetzt schon zu tun haben, denen Gehör zu verschaffen und einfach so ein Mosaik, so ein Fächer aufzuziehen, dessen, wie es sich da gerade lebt. Und der Fischer, der fährt natürlich in der Morgenstunde raus und es ist wunderschön, wie perlmuttfarben das Meer aus dem in den Tag hinein glänzt, ganz zart und dann immer kräftiger. Und dann bist du bei den ersten Netzen und stellst einfach fest, dass das wahrscheinlich in dem Maße jetzt nicht ein zukunftsfähiger Job ist momentan, weil so überfischt wurde, weil so viel rausgeholt wurde, ja, dass sich die Bestände einfach nicht rekreiert haben, nicht generieren konnten. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Was heißt das für einen Fischer? Und die Frage stellen sich dann halt auch Wissenschaftler, die zusammen mit Fischern an Fangmethoden arbeiten, die nachhaltiger sind, weil der Fischer hat jetzt auch noch einen neuen Feind, einen neuen Mitbewerber sozusagen, das ist die Kegelrobbe.
Ja, eigentlich toll, dass die Kegelrobbe wieder da ist, genau. Die war komplett weg.
Genau.
Die ist jetzt wieder da, Naturschützer sind begeistert.
Genau.
Aber da ist Konkurrenz.
Genau, da ist auf einmal eine ganz, ganz andere Konkurrenz. Und dann gibt's Fangquoten aus Brüssel und eine Gesamtgemengelage, die jetzt für einen Fischer nicht so wahnsinnig optimistisch tönt, wie ja, der Schweizer sagt. Sich erstmal nicht so optimistisch anhört. Die Netze, die Reusensysteme, die dann mit Wissenschaftlern, mit Meeresbiologen erforscht werden, sind dann zum Beispiel Reusen, wo die Robben nicht reinkommen, Fische aber schon, weil die Reusen, die Robben sich ansonsten an Stellnetzen bedienen wie an einem Buffet. Die ja, knabbern halt einen Fisch hier ja, und einen Fisch dort an.
Haben wir alle einer schon zusammengesucht hier, die ganzen Fische.
Genau. Ach,
herrlich.
Genau.
Alles auf einmal in den Schlund.
Ich gehe mal zu dem rüber, ist so ein bisschen wie so beim Späti. Du sagst, bisschen hiervon, Tüte davon, nee, schmeckt mir nicht und du isst sie nur halb auf.
Ja, und der Fischer hat die ganzen angebissenen, genau, Makrelen oder Dorsche oder was auch immer, genau, da. Weil die Robben sich auch, habe ich auch bei dir gesehen, sich für die Innereien interessieren,
genau,
aber nicht für das Ganze.
Was ich auch nicht wusste, genau.
Ja, die holen einfach nur das Innere. Genau. Aber wie filigran die arbeiten.
Total.
Bei so einem kleinen Fisch.
Ja.
Und interessieren sich für was genau? Lunge, Leber, irgend sowas, ne?
Ich weiß es nicht, für die Innereien.
Ja, irgendwie sowas. Mhm.
Das ist wie im Moncherie essen und die Schokolade wegschmeißen, wenn man die Kirsche hat. Eine Gruppe von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ich habe mit Wassersportlern gesprochen, die gegen den Nationalpark sind, gefragt, wie kann man denn bitte schön gegen den Nationalpark sein? Und die haben mir gesagt, dass sie letztendlich die Vorgaben an der Realität vorbei empfinden, weil dort, wo sie Kitesurfen, überhaupt keine Vögel brüten und insofern macht diese Verordnung keinen Sinn. Habe ich auch wiederum verstanden.
Ja.
Und das war für mich wirklich das Lernen bei dieser Dokumentation, die ich in so einem Stil ja auch noch nie, ich habe ja noch nie eine Dokumentation gemacht und ich bin ja kein, genau, Journalist und mein Anliegen war jetzt nicht, Leute zu grillen, in die Zange zu nehmen und den möglichst tief auf den Zahn zu fühlen, sondern eine Einladung auszusprechen, wie ist denn das für euch? Was ist denn? Wie lebt sich's denn hier auf einem Naturcampingplatz, wo nebenan das Naturschutzgebiet anfängt, weil eigentlich für die Natur wäre es ja noch besser, wenn das alles Naturschutzgebiet,
absolut,
wäre. Wie geht ihr denn damit um? Gleichzeitig sensibilisierst du natürlich Menschen, die naturnah campen für die Natur. Also ist das auch wiederum etwas Gutes. Und es ist oft nicht so einfach, wie wir gerne, gerade in der Politik gerne tun, dass es die eine Antwort gibt, sondern das Leben ist komplex und die Konflikte sind teilweise vorprogrammiert. Aber was ich durch die Doku gelernt habe, ist, dass die Wissenschaftler, die den Meeresboden erforschen, die den Sauerstoffgehalt unter Wasser erforschen, weil in der Ostsee gibt es mittlerweile Todeszonen, wo einfach nichts mehr ist.
Kein Sauerstoff.
Kein, also Sauerstoff,
kein Sauerstoff mehr ausreichend.
Kein Sauerstoff, dadurch existiert kein Leben mehr. Und das ist fatal. Und das eint wiederum alle. Das eint den Fischer, das eint den Wissenschaftler, den Wassersportler. Insofern, als das, es liegt im Interesse von allen, den Lebensraum Ostsee weiter zu erhalten. Und das schaffen wir nur, indem wir eine wirkliche Kehrtwende vollziehen, indem wir achtsamer damit umgehen, indem wir endlich lernen. Und das ist für uns, glaube ich, als Menschen gerade die größte Aufgabe, den Rhythmus der Natur zu respektieren. Weil den können wir nicht schneller machen und du kannst nicht mehr vom Baum schütteln, als nachwachsen kann.
Warum hast du dir die Ostsee ausgesucht? Bist du ein Ostseekind? Kennst du die Ostsee? Hast du einen Bezug zu ihr gehabt immer schon? Die Ostsee ist ja für viele so ein langweiliges Meer auch. Also jetzt nicht unter Naturschutzaspekten, aber so als Meer an sich gehen immer alle zur Nordsee, da ist was los. Und die Ostsee ist so ein bisschen so die kleine, brave, langweilige Schwester
von der Ostsee. Die Ostsee ist so ein bisschen monochrom. Die ist so ein bisschen, ich war ganz erstaunt zu erfahren, dass sie an einem gewissen Punkt anscheinend 450 Meter tief ist, weil... Als wir gesegelt sind, also Rügen, Usedom, rüber nach Fehmarn, Greifswalder Oie und so weiter, der Tiefenmesser bleibt eigentlich konstant bei 12 Metern. Das ist irre, auch wenn du richtig, richtig weit draußen bist. Dadurch hast du aber auch einen gehörigen Seegang. Also das war beachtlich, wie wir da teilweise geschaukelt sind und uns seebärmäßig fühlen durften. Nicht alle mit dem Glück, was ich hatte, dass die Nahrung im Körper geblieben ist und nicht über Bord gegangen ist. Das war auch sehr, sehr anstrengend zwischendurch. Aber die Ostsee ist natürlich ein Meer, was das nächste Meer von meiner Haustür ist, wo ich Kindheitserinnerungen habe. Damals, ich bin ja Westberliner, Fehmarn sind so ganz frühe Erinnerungen. Später war ich dann an der Schlei oben in Schleswig. Dann, als die Mauer gefallen ist und ich anfing, so mein Land nochmal als junger 20-Jähriger mit anderen Augen zu sehen, waren es dann die ersten Ausflüge nach Rügen, Usedom, Hiddensee und so weiter, Dars. Und diese Ecken frequentiere ich nach wie vor wahrscheinlich am häufigsten. Da bin ich häufiger als an der Nordsee. Und insofern war es für mich, als jemand, der einen Film machen wollte über, okay, alle reden über die Probleme, über die Umweltkatastrophen und so weiter. A, will ich keinen Film über Katastrophen machen, sondern einen Film machen, der eine Bestandsaufnahme liefert, der Lösungsansätze vielleicht liefern kann, der einen Stand der Dinge aufzeigt und Menschen dazu einlädt, zu erzählen, wie sie das direkt erleben, weil das für mich dann halt einen größeren Mehrwert hat als die weitere wissenschaftliche Studie. So wichtig ich wissenschaftliche Studien empfinde, war das einfach wirklich spannend zu hören, wie dann doch alle sich einig sind, dass man auf die Zukunft sich anders ausrichten muss, dass es so nicht weitergeht, egal aus welchen politischen Lagern man kam.
Einig ist man sich da ja, nur nicht über den Weg und auch den persönlichen Verzicht natürlich. Die Natur ist auf jeden Fall für dich etwas...
Der persönliche Verzicht, das sind wir dann als Endkonsumenten. Ne? Ja. Aber das ist jetzt erstmal nicht der Fischer, der Wissenschaftler, der Wassersportler, sondern das, also ich glaube, das ist die Summe unserer Einzelentscheidungen als Endkonsumenten, als Endverbraucher, wenn du so willst. Wie viel Fischbrötchen muss ich essen? Ich liebe Fischbrötchen, aber du weißt dann, dass der Hering, der kommt schon lange nicht mehr aus Deutschland, sondern kommt viel weiter aus dem Norden. Ne? Also der wird auch hier hingekarrt, damit wir die Illusion haben, in einer heilen Welt, so wie früher, ein Fischbrötchen Strand von Rügen zu essen.
Aber dem Fischer wird es auch nicht helfen, wenn wir jetzt keine Fischbrötchen mehr verkaufen. Dann wird es dem Fischer auch nicht helfen, oder?
Na, was hilft es einfach, ein klügeres Haushalten mit den Ressourcen? Was hilft, ist eine größere Naturverbundenheit. Und ich glaube, wir müssen endlich aufhören, uns als von der Natur entkoppelte Konsumenten zu sehen, sondern als Natur, die wir ja sind, die von der Natur abhängt. Also die Natur kann ja ohne uns, aber wir nicht ohne die Natur. Insofern ist es in unserem eigenen Interesse und es ist letztendlich auch eine ethische Aufgabe, finde ich, und ein Zeichen von Erwachsensein, nicht alles, was theoretisch geht, die ganze Zeit zu vollziehen, auszumaxen, sondern ich glaube, die Kunst der Balance ist etwas, was wir wirklich gerade gezwungen sind zu lernen, jeder Einzelne von uns. Ansonsten fahren wir das Ding hier gegen die Wand.
Ja, die Möglichkeit besteht. Aber Menschen haben ja immer große Probleme zu sehen, dass sie Teil eines Ganzen sind. Mhm. Wir sind leider sehr auf uns fokussiert. Ne? Mhm. Wir betrachten uns nicht als Teil eines Ganzen. Das sind nur wir hier, die anderen sind da. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Wir lieben es ja, auf einer Seite zu sein auch.
Ja, und es ist halt auch so komplex. Ne? Es ist halt so groß und es ist so schwer, die direkten Wirkungen, die sehen wir irgendwie zeitverzögert unseres Handelns, aber wir sehen ja nicht, wenn wir jetzt in den Flieger einsteigen, um nach Mallorca zu fliegen, brennt ja kein Busch in dem Moment, wo das Flugzeug startet, was eigentlich ein adäquates Zeichen dafür wäre, ein adäquates Spiegelbild dafür, was wir die ganze Zeit machen. Mhm. Aber wir können uns ja die ganze Zeit hintereinander verstecken und unsere direkten Auswirkungen sind immer zeitverzögert und irgendwie so ein bisschen anonymisiert spürbar auf dem Planeten. Als wir kriegen die Überschwemmung mit, wir kriegen die Dürren mit. Wir wissen, dass es 5, wenn wir Glück haben, vor 12, vielleicht schon 5 nach 12 ist. Aber es sind nie wir in der direkten Wirkung, sondern irgendwie kann man immer sagen, ja,
wird noch, das Steuer kann man auch rundherum
umreißen. Ja, genau. Und insofern ist es Politik, es sind aber auch die Summe unserer Einzelentscheidungen, es ist der Fischer, es sind die Erkenntnisse des Wissenschaftlern. Aber ich habe dann auch Menschen getroffen, wie zum Beispiel Bauern oben in Estland, die zurück zu den Wurzeln kehren, dadurch, dass sie einfach weniger düngen. Und die Überdüngung ist das Riesenproblem. Neben der Überfischung, der Überwärmung der Ostsee ist ja die Überdüngung der Grund dafür, dass du diese Algenflut hast, dass du einfach zu viel Phosphor und Nitrate ins Wasser, Stickstoff bekommst, die aus der Landwirtschaft über das Grundwasser Bäche und Flüsse in der Ostsee und in allen anderen Meeren landen.
Ne? Und auch nachweisbar sind. Und man weiß, es kommt wirklich aus der Landwirtschaft.
Genau.
Und das macht den Sinn natürlich zu schaffen.
Da habe ich tolle Menschen kennengelernt, die da Eigenverantwortung übernehmen und die dann auch Leuchttürme sind. Das heißt, die auch ausstrahlen, hoffentlich auf große Teile der Landwirtschaft, weil die mit einem Drittel des Düngers genau die gleichen Erträge haben. Dadurch, dass sie den Boden nicht als Masse tot düngen, sondern ganz gezielt immer wieder Bodenproben nehmen und ganz genau sagen können, hier sieht das so aus, 10 Meter weiter ist das. Und das ist dann Hightech, State of the Art, meets so wie halt, wie wir früher waren, Haushalten, Maß halten, in der Balance sein mit der Natur, die Natur respektieren, aber mit Hightech-Mitteln. Und das hat mir Hoffnung gegeben, dass, und so geht's ja sowieso nur, dass Technik und Natur zusammenwachsen, um die Zeichen der Zeit so für die Zukunft zu handhaben, dass es eine schöne Zukunft für uns alle sein wird.
Wann hat die Natur angefangen, eine Rolle für dein Leben zu spielen? Wann kam die Natur in dein Leben?
Das kann ich, wo fängt Natur an? Das ist schwer zu beantworten.
Ja, fängt
das
Bäume, an bei Wiesen, man bist ein Westberliner Kind. Ja. Wie dicht bist du an der Mauer aufgewachsen?
Sehr dicht.
Sehr dicht?
Ja, ja.
In Sichtweite auch, oder was?
Ja, ja. Also ich habe dann, wenn ich den Fußball zu doll getreten habe, dann war der weg.
Das Nein,
hab ich
dann, so hoch konntet ihr schießen?
Die Mauer war ja nicht hoch. Was waren das?
Stimmt.
Das waren 6 Meter, 5 Meter, 4 Meter vielleicht.
Okay. Hast du dir 89 deine Bälle wiedergeholt?
Nee, da war ja kein Ansprechpartner. Und die du auf den Türmen saßt, die waren ja auch nicht jetzt alle 5 Meter positioniert. Nee, der war dann weg. Und die Kinder lieben ja Natur. Ich meine, du gehst entdecken, du siehst eine Schnecke, wie die sich bewegt, siehst dann deinen ersten Frosch, schaust dir dann irgendwie ein Flugobjekt an, ein Insekt und gehst ein bisschen näher ran und siehst die filigranen Flügel. Also neugierig war ich immer auf die Natur und natürlich ist es für ein Kind auch schön, wenn du im Meer bist und die Sonne funkelt auf der Oberfläche des Wassers. Ja, wann hat das angefangen, kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich total dankbar dafür bin, dass meine Mutter sehr früh schon sehr, sehr tolle Reisen mit mir gemacht hat. Mhm. Also sei es auf kleine Inseln vor Sizilien gelagert, sei es in die Alpen.
Also, okay, da warst du aber wirklich sehr klein noch.
Da war ich klein. Meine Mutter ist gestorben, da war ich nicht mal 8.
Ja.
Aber da habe ich ganz frühe Kindheitserinnerungen an schroffe Hügel, die aus dem Meer ragen. Es ist warm, das Meer glitzert unter dir. Mhm. Du siehst Eidechsen und ein warmer Wind streichelt dir dein Gesicht. Okay. Das hat sehr, sehr früh angefangen.
Und du bist viel gereist in deinem Leben. Es gehört zu dir dazu. Du bist viel unterwegs gewesen in der ganzen Welt, erinnere ich mich nämlich noch. Was sind die Orte, oder nimm mal einen Ort beispielhaft, der dich am meisten geprägt hat auch, da draußen, durch durch die Menschen, durch die Art dort zu leben, durch die Beschaffenheit vielleicht auch des Landes.
Na, Berlin.
Du hast viel Berlin. Dafür musstest du nicht reisen.
Wo warst
du?
Der Teufelsberg.
Der Teufelsberg mit der alten Abhöranlage.
Genau. Ja, also.
Warst du oft da als Junge?
Da kam der Wunsch, Schauspieler zu werden. Ich bestimme,
wirklich?
Was hier abgehört wird. Auf eine legale Art und Weise. Nein, natürlich nicht. Nein. Ich bin...
Teufelsberg.
Aber wenn du mich so fragst, was hat mich am meisten geprägt? Natürlich Berlin, natürlich Kreuzberg.
Ja. Ich dachte jetzt auch an Reisen in die
Ferne. Wenn es Reisen sind, ja, geprägt, weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, es gibt zwei Orte, wo ich mich... Patagonien, okay, in dieser Patagonien. Unglaublichen Weite, in dieser Schroffheit.
Okay, mit Pinguinen und so?
Genau.
Pinguin, Südpol unten da.
Mit allem.
Patagonien, ganz unten.
Das war eine Ecke, wo ich so mich sehr, sehr glücklich und im Einklang und irgendwie ja so gefühlt habe, dass ich dachte, das entspricht mir.
Warst du alleine da?
Ich war alleine da. Ich war mit einer Gruppe, da habe ich mich eingeklinkt, weil das sind ja irrsinnige Distanzen, um von A nach B die großen Nationalparks anzusteuern. Und dann habe ich mir in El Chalten auf der argentinischen Seite einen Bergführer organisiert und bin mit dem dann 8 Tage lang um den Cerro Torre, um einen sehr berühmten Berg da unten, auf dem Inlandeis gewandert. Wir haben den einmal umrundet und es ist halt spektakulär, weil du läufst auf Eis, du hast keinerlei Vegetation, keine Flora, Fauna, nichts. Es gibt wohl winzige Insekten, die du aber nicht siehst. Insofern war es das erste Mal im Leben, dass ich keine Referenzpunkte hatte.
Ja.
Du siehst einen Berg am Horizont, aber du weißt nicht, wann wirst du diesen Berg erreichen. Sind es 4 Tage? Ist es ein Tag? Weil du hast kein Haus, kein Baum der Sachen in Relation miteinander, so dass das Auge und das Hirn durch die Verknüpfung da einen Abstand herstellen kann. Und das war spannend, einfach nur im Eis und im Stein unterwegs zu sein. Es war entrückt.
Wie klang Patagonien? Wie klang es auf dem Eis? Was war zu hören?
Du hörst nichts.
Gar nichts.
Du hörst deine knarzenden Steigeisen.
Ja.
Und dann hörst du immer wieder den Wind.
Den Wind. Okay.
Und wenn er dann kommt, dann hörst du nur noch den Wind. Also es war dann auch so, dass wir zwischendurch mit Schneebrille gelaufen sind, weil der dir so in die Fresse haut, dass es wirklich schmerzhaft ist und du die Augen schützen musst und kriegst im Gesicht halt dein Peeling. Ja. Ein weiterer Ort war Nepal. In Nepal war ich 3-mal. Und war immer wieder begeistert von der Kultur, also die Nähe zum Buddhismus, die Klöster, die du überall hast, die Mönche, mit denen du in Kontakt kommst. Das Naturell der Nepalis erfreut mich jedes Mal wieder. Also ich bringe irgendwie einem Menschen Backgammon bei und so fort.
Okay, wie kam es dazu?
Indem du da oben in den Bergen bist und dann, es gibt ja nicht viel. Also es wird schnell dunkel, du bist aber noch nicht müde. Was machst du mit deiner Zeit?
Du hattest ein Spiel dabei?
Ich habe immer so eine Rolle. So eine Lederrolle, die rollst du aus, dann hast du ein Backgammon.
Und Mensch, ärgere dich nicht, alles dabei?
Nee.
Ach, nur Backgammon.
Nur Backgammon. Aber das kannst du dann zusammenrollen auf so eine 5 Mark große Rolle, auf so eine, wie 2 Packungen Spaghetti. Okay. Die habe ich immer in meinem Rucksack mit dabei. Und dann hast du eine Glocke von Menschen, die sich totlachen, weil der eine den anderen rausschmeißt und diese Berührbarkeit,
diese Boshaftigkeit in Menschen, die kennen die gar nicht, jemanden rauskegeln.
Das Leben kann so einfach sein und ich glaube, überall da, wo Menschen, oder meine Erfahrung ist, da wo Menschen die Härte des Alltags so krass gewohnt sind, da bist du, da ist die Freude an kleinen Sachen und die Möglichkeit, dass man total kindlich miteinander abgeht und sich totlacht über etwas eigentlich Alltägliches, was wir hier oft gar nicht wahrnehmen, ist umso größer. Und das macht mir jedes Mal einen großen Spaß an. Es ist sehr zugewandt, sehr höflich, die Kultur. Und du hast halt Berge. Danach gehst du in die Alpen und das sieht aus wie einen Sandkasten.
Die haben keine Brettspiele sonst da? Oder haben die ihre eigenen Brettspiele?
Doch.
Die haben das schon
Ludo auch. Haben die, die haben Brettspiele, aber hat jetzt auch nicht jeder. Lustigerweise ist Backgammon ja in den meisten Ecken dieser Welt verbreitet. Spielst du Backgammon?
Nein. Also, aber ich habe es schon mal gespielt, ja. Aber seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr.
Also es ist eigentlich in jeder Strandregion, egal ob du in Asien bist oder in Mexiko, siehst du überall.
Aber die kannten es nicht.
Die kannten das nicht, nee, interessanterweise. Genau.
Sehr schön. Ja klar, da ist diese Zugewandtheit ganz anders als in New York.
Naja, also, in New York hast du ja, hast du auch dafür, dass es so ein riesen Moloch ist, hast du auch oft eine große Zugewandtheit. Dafür, dass den New Yorkern sowie den Berlinern auch nachgesagt wird, dass sie schroff sind und keine Zeit und so weiter, stimmt hier und da, stimmt oft auch überhaupt nicht. Nein. Es gibt entzückende, zugewandte Berliner, es gibt entzückende, zugewandte New Yorker, die mit dir noch den nächsten Block gehen, um dir zu zeigen, wie du da hinkommst und wo die U-Bahn-Station ist.
Ja, nur in der U-Bahn, da wird es schwierig, in New York, da will keiner mit irgendjemandem was zu tun haben.
Das kann sein. Aber wird, glaube ich, auch getoppt von Paris, oder? Metro in Paris?
Weiß gar nicht.
Nochmal ein anderes Ding, finde ich.
Sag mal, als du damals nach New York gegangen bist, du warst für ein paar Jahre da? Einfach für die komplette Ausbildung so?
Nee, ich bin kein Diplom-Schauspieler. Ich muss dich enttäuschen.
Okay, mir egal.
Okay, hätten wir das geklärt. Danke.
Das ist mir wurscht. Also, aber du warst ein paar Jahre da.
Nee, ich war anderthalb Jahre da.
Anderthalb Jahre.
Anderthalb Jahre da. Dann war das Geld beendet. Die Ressourcen, die Devisen waren erstmal nicht mehr vorhanden. Ich war gezwungen, zurückzukehren auf den europäischen Kontinent. Und konnte hier dann auch gleich drehen, was halt auch toll war. Das, was du gelernt, was du erprobt hast auf den Brettern, in einem spielerischen Schauspielkontext in New York, dann wieder beim Spielen meine Sprache zu sprechen, das war natürlich auch toll.
Stimmt.
Nicht mir Szenen aufs Deutsche übersetzen müssen, weil ich die erstmal gar nicht verstehe. Hab natürlich toll Englisch gelernt zu der Zeit.
Das heißt, dein Englisch, als du rübergegangen bist, war noch gar nicht besonders gut.
Das war okay, weil ich einen sehr engen Freund hatte, der war Ami.
Mhm. Aus Berlin.
Der kam aus Guam und in Berlin war ich mit ihm befreundet, Und dann hatte ich im Nachtleben, meine Türkumpels waren dann auch oft Amerikaner. Das heißt, ich habe schon viel Englisch gequatscht, aber wenn du Shakespeare, ein zeitgenössisches amerikanisches Stück übersetzt, dann machst du natürlich nochmal Quantensprünge. Und trotzdem ist es beim Spielen ja so, das Deutsch, da muss ich nicht groß drüber nachdenken. Und das selbst jetzt, wo ich Englisch über die Jahre dann wahrscheinlich immer besser gelernt habe, wobei ich mich frage, kommt überhaupt noch was dazu? Ab einem gewissen Alter habe ich so ein Gefühl.
Nein, ich glaube nicht.
Glaube ich wirklich auch
ist
nicht.
Ist aber okay.
Ist mir das Deutsche natürlich immer noch näher und ich spiele wahrscheinlich am liebsten in meiner Muttersprache.
Es gibt einen Weihnachtsfilm mit dir. Merry Christmas. Knapp 20 Jahre her, internationale Produktion, auf Englisch gedreht vermutlich, oder?
Naja, wir haben auf Deutsch, so wie die Menschen...
Also auf Deutsch, die Deutschen durften natürlich dann auch Deutsch sprechen.
Genau.
Musstest du nicht, für eine Synchronisation? Nee, klar, das blieb Deutsch, ne? Die anderen lieben ja Untertitel, nur wir Deutschen wollen ja keine Untertitel.
Kein einziges Mal Französisch sprechen, glaube ich. Das habe ich gerade das erste Mal getan.
Oh,
ja,
mit wem?
Eine kleine Lektion in Demut. Ich drehe gerade ein Projekt, das heißt Alpha. Das drehe ich noch bis Ende Januar. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr kommen. Und das ist ein Mehrteiler fürs Fernsehen, TF1 und ZDF. Drehen wir in Frankreich und erzählt die Geschichte von jungen Klimaaktivisten, die CEOs der vier für den CO2-Ausstoß am meisten zu verantwortlich machenden Unternehmen kidnappen, Druck auszuüben, dass sich klimatisch endlich was ändert. Und ich spiele einen CEO, der mit den anderen CEOs Englisch quatscht, mit den Wissenschaftlern Französisch, mit seiner Tochter Deutsch. Und
wie ist dein Französisch?
Also, aber der hat sehr gelacht, der Regisseur, als ich ihn gefragt habe mit einem ganz ernsten Blick, ich so zu ihm, sag mal, wenn ich hier Französisch spreche, habe ich eigentlich einen Akzent? Der hat mich angeschaut wie ein Auto. Ich so, ich mach Witz. Ich weiß, ich habe einen Akzent von hier bis nach Afghanistan. Aber es ist ja, ich spiele auch in Deutsch. Es muss sich halt gebildet anhören. Es muss sich nach Weltgewandtheit anhören. Aber es darf eine deutsche Einfärbung haben.
Okay, welchen Satz hast du zuletzt gesprochen?
cela peut être une très bonne opportunité pour vous et une preuve de notre combat commun contre le changement climatique, évidemment.
Bien sûr.
Hein? Du sprichst nicht, sehe ich an deinen Augen.
Ich habe ein bisschen, habe ich was verstanden. Okay. Das eine Wort habe ich zwischendurch verstanden. Du auch. Ja. Du, für viele ist es vielleicht ein schöner Anlass jetzt gerade, diesen Film sich nochmal anzugucken. Ich meine, es ist ein Antikriegsfilm, aber Diese unglaublich schöne Geschichte von diesem Weihnachtsfrieden, wo sie gegenseitig da in den Stellungen liegen und dann ist, glaube ich, einer ist Operntenor und fängt dann an zu singen und die gegnerische Seite singt mit. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Ja. Die kann man gar nicht oft genug anschauen. Ja.
Und das waren auch tolle Premieren mit dem Film, weil wir dann immer wieder Menschen hatten, die noch Feldpost hatten aus ihrer Familie und die uns gezeigt haben.
Ah, echt?
Ja, in Süderlin-Deutsch dann geschrieben und Weißt du, wo dann in den Briefen so stand, die Franzosen sind nicht so, wie man es uns zu Hause erzählt. Weil damals gab es ja so die schönen Sprichworte, jeder tritt ein Brit, jeder Stoß ein Franzos und so weiter.
Ja, stimmt.
Das hat er jetzt erstmal nicht so zur Nächstenliebe aufgerufen, wie wir so gepolt waren. Und da haben sich halt Menschen kennengelernt, die Absurdität, dass ich erschieße wildfremde Menschen, die mir nichts getan haben, Weil andere Menschen ganz weit entfernt das so entschieden haben. Die haben das durchschaut und irgendwie, das ist wirklich, wirklich ein wichtiger Film wahrscheinlich gewesen, obwohl ich mich selber, ich hätte viel lieber die andere Rolle gespielt und die sollte ich auch erst spielen. Dann irgendwann ist der Tenor bei mir gelandet. Also ich bin jetzt gar nicht so ein Fan von mir in dem Film, aber es ist total egal, weil...
Kannst du singen?
Der Gesang,
konntest du singen? Hättest du den Tenor?
Ich bin ja über den Gesang zur Schauspielerei gekommen.
Ist
ja, bete sie.
Das stimmt.
Bete sie.
Das stimmt.
Wie ein Goldkehlchen. Das Goldkehlchen. Du hast mich nach Spitznamen gefragt, früher hat man mich das Goldkehlchen genannt. Nein, ich kann natürlich überhaupt nicht singen. Ich kann so singen, dass der Raum hier ganz schnell leer sein wird. Aber der Film hat einfach eine Wirkung entfaltet, die viel wichtiger war als Einzelperformances.
Sehr schön. Also, dann ist das auf jeden Fall ein Film, den man sich vielleicht auch nochmal anschauen kann. Er hat ein bisschen mit Weihnachten zu tun. Ich glaube, es waren Deutsche, Franzosen und Schotten,
genau,
die, glaube ich, da
Bilder ihrer Frauen gezeigt, haben Brot miteinander geteilt, die miteinander geraucht haben. Dann haben sie miteinander Fußball gespielt. Dann wurde die Feldpost abgefangen von den Menschen, die nach Hause geschrieben haben. Hat man mitbekommen, dass die auf einmal miteinander ihre Zigaretten teilen, anstatt sich abzuballern. Mhm. Und dann wurden natürlich die Bataillone ausgetauscht. Leider Gottes. Und es ging weiter.
Ja,
aber wir haben ein Zeichen gesetzt, was bis heute wirkt.
Benno, hör mal, dank dir für diese Begegnung.
Ich danke dir, das war kurzweilig.
Ja, okay, auf jeden
und
Fall.
Hoffentlich nicht flach dabei für
no
den
way.
Zuhörer.
No way. Pas du tout. Nein, dann bis die Tage wieder.
Tschüss.
Talk mit Thies.
Hallo, ich bin Lucia von Bredow. In meinem Podcast Mammut erzähle ich euch von meiner Suche nach Antworten, nachdem ein Mord in meiner Familie passiert ist. Am 22. Oktober 2021 klingelt spät abends mein Telefon. Meine Tante Anita ist dran und sagt mir, dass mein Vater und meine Schwester tot sind. Ermordet in ihrer Wahlheimat Paraguay. Mammut ist ein Podcast über Legenden, über Deutsche in Paraguay und ein Mammut, das Oscar heißt. Eines vorneweg. Wir werden hier nicht zusammen herausfinden, wer die Tat begangen hat. Das hier ist die Geschichte meines Vaters, meiner Schwester, meiner Familie und es ist meine Geschichte. Mammut findet ihr in der ARD Audiothek.